Hallo und herzlich willkommen zu Chaos im Radio. Mittlerweile im Juli. Und ich bin der Cyrox und neben mir sitzen die bezaubernde Kirstin.
Hallo.
Und der Ayuvo.
Hallo.
Und der Knops.
Moin, moin.
Genau. Ja, wir sitzen hier heute mal an ganz anderer Stelle, nebeneinander, und zwar außerhalb, so in einem Camp tatsächlich.
Schon wieder
außerhalb. Schon wieder. Stimmt, schon wieder außerhalb. Ja, 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 richtig. Wir waren ja schon neulich
mal. Beim letzten Mal waren wir wenigstens zum Teil außerhalb. Gut, das wird geschnitten.
Ja, genau, Camp. Also alles, was ihr im Hintergrund hört und was die Elektronik nicht wegmacht, ist sogenannte Atmo. Ja. Wir befinden uns in der Digitalisierungswüste Deutschlands und haben hier eine Oase errichtet. Letztes Mal war es noch so, dass die Dorfbevölkerung sich nicht getraut hat, ihre Computer anzuschalten, weil ja Hacker im Ort seien. Diesmal haben sie, glaube ich, gemerkt, dass wir sie verarscht haben.
Aber mich hat eine Frage gestern erreicht, ob wir irgendwas mit den Straßenlaternen ausmachen oder so.
Weil wir sind ja Hacker. Es muss irgendwo einen Film geben, wo irgendwie Straßenlaternen
ausmachen. Gibt es, ja, ja. Der fiese Hacker macht die Straßenbeleuchtung an und aus, ja. Ah. Ja. Da braucht man ja eigentlich nur den richtigen Vierkant für den Schaltkasten am Straßeneck, aber okay.
Ja, genau.
Ja, also wir, genau, die Natives und Locals werden von uns ein bisschen herausgefordert, genau. Aber ansonsten geht's eigentlich.
Ja. Ja, was ist es für ein Camp? Wir haben uns als Chaos-Treff Potsdam einfach mal ein bisschen zurückgezogen, nachdem letztes Jahr das so gut geklappt hat mit diesem dezentralen Camp. Mhm. Haben wir gesagt, wir machen das dieses Jahr wieder. Mhm. Selbe Stelle, selbe Welle.
Genau.
Und haben wieder unsere Zelte aufgeschlagen und läuft, würde ich sagen.
Mhm. Also, mehr als beim letzten Mal?
Mehr als beim letzten
Mal. Auf jeden Fall.
Ja, und anders auch. Also ist ganz schön. Also eine gute Mischung aus das, was letztes Jahr gut funktioniert hat, einfach weitermachen und noch ein paar neue Sachen. Wie zum Beispiel die Bühne ist deutlich größer geworden.
Ja. Wir sitzen ja jetzt auf der bisherigen Bühne und die sieht klein aus im Vergleich.
Ja, genau. Aber das ist ja ein Podcast, da muss man sich die Bilder dazu denken.
Richtig.
Ja. Bildbeschreibung in den Shownotes.
Bildbeschreibung, ich kann sagen, es ist sonnig, wenige Wolken am Himmel.
Leichter Wind.
In meinem Hintergrund befindet sich ein Pool, aber in ausreichend Abstand, sodass da keine Wasserschäden hoffentlich zu erwarten sind.
Genau.
Toi, 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 also man soll ja nicht...
Genau.
Den Tag vor dem Abend lumpen.
Genau. Mhm.
Ja. Und den leichten Wind kann der Hörer vielleicht manchmal.
Ja, der ist aber auch gut.
Oder die Kinderstimmen.
Ja, genau.
Ja, stimmt, Kinder. Ich glaube, beim letzten Mal waren null Kinder dabei.
Weiß ich nicht. Da waren eher große Erwachsene,
stimmt. Kinder.
Ja.
Inzwischen haben wir
vier. Jetzt weiß ich auch wieder, was du mit teilweise draußen meinst. Da war ja das mit der Republika.
Ja, stimmt. Beim letzten Mal waren wir, genau. Auch das stimmt. Noch, ja. Naja, jetzt ist parallel Fusion und was ist noch alles parallel? Es sind diverse Veranstaltungen. Podstock ist parallel. Ja. Also, du meine Güte.
Das Vogtland kommt...
Vogtland ist Anfang September.
Ja, also noch einen Monat.
Also there is no dot camp. Da werdet ihr geholfen, falls ihr chaotische Signale richtig deuten könnt.
Ja. Ja, genau. Ja, dann mal so in die Runde gefragt, wie gefällt es euch denn so hier beim Camp? Was ist so vielleicht auch so ein bisschen euer Highlight bisher?
Ja, ist ja schon eine Tradition. Wir sind ja schon zum zweiten Mal hier und... man kennt den Weg schon und verfährt sich nicht und so. Mhm. Ist ja schon mal gut. Es sind auch, also mit dem Insektensterben wurde hier generell zu viel versprochen, aber diesmal geht's einigermaßen tatsächlich. Das ist auch schon mal gut.
Mücken meinst du?
Ja, überhaupt so.
Mücken waren letztes Jahr
generell. Insekten generell. Aber wie gesagt, es hält sich in Grenzen.
Also ich finde, wir sind in Frieden auch mit den Wespen, die da vorne im Nest leben.
Es gibt ein Wespennest, aber die Wespen sind erstaunlich friedlich.
Ja.
Und ansonsten hat der zuständige Chaot irgendwie 200 Euro für Insektenvernichtungsmittel ausgegeben, die zum Teil Made in India sind und so einen Hauch von indischem Restaurant versprühen, was ich irgendwie auch gut finde.
Ja, wobei ich habe auch Insektenvertreibungsmittel gesehen.
Vergleichsweise
friedlich sind.
Ja.
Also ich glaube, mein Highlight für ein Camp ist eigentlich überhaupt Leute wiederzusehen, weil tatsächlich viele, die hier sind, zum Teil entweder Ex-Kommilitonen von mir sind oder die ich auf anderen Wegen kennengelernt habe schon. Deswegen ist es so ein bisschen für mich wie auf eine gewisse Art und Weise nach Hause kommen.
Mhm.
Ja, sehr schön.
Ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen, ist mal weit weg von Arbeit und Arbeit an Gebäuden und so, man ist einfach raus.
Genau, das ist ja auch das Konzept von so Campen. Also diese Hacker-Camps sind ja auch daraus ein bisschen entstanden, weil ursprünglich waren die Hacker ja für sowas gar nicht zu haben, denn die Hauptfeinde des Hackers sind ja bekanntlich Tageslicht, koffeinfreie Getränke, Frischluft. Und eigentlich ist es ja auch widersinnig, dass Menschen sich im Nichts treffen und ihre Dinge aufklappen und alles bis hin zur Stromversorgung, von Internet wollen wir gar nicht reden, einfach mal temporär errichten, um dann halt Dinge zu tun auf ihrem viel zu stark von Sonne beeinträchtigten Bildschirmen. Aber man stellt fest, genau dieser Effekt, dass man weg ist und woanders,
ja,
so andere Welt, das ist irgendwie doch okay so.
Wobei das gerade in anderen Professionen ja durchaus üblich ist, wenn ich so an die Amateurfunker denke, die einen Fieldtime machen,
da
genau, das ja auch.
Die mussten ja auch nur die Topografie ausnutzen.
Genau.
Da war das ja sinnvoll mit Wettbewerb und so. Aber stimmt, das ist in der Tat eine Tradition. Also das englische Camp, EMF, Electromagnetic Fields, das hat, glaube ich, als Amateurfunkertreffen angefangen.
Ah, okay. Das ist schon spannend.
Und es wird ja hier auch nicht nur gehackt, sondern auch sonstige Technik ausprobiert. Naheliegenderweise Solartechnik aller Art, Drohnen, sonstige Fluggeräte.
Ja, ich habe auch schon Feuchtigkeitssensoren gesehen.
Ja.
Und Temperaturfühler im Gefrierfach.
Richtig, weil natürlich, wenn es heiß ist, braucht man gekühlte Getränke und für gekühlte Getränke braucht man Eiswürfel. Und um zu wissen, wann die Eiswürfel fertig sind, man könnte im Kühlschrank nachschauen, aber das ist halt weite Wege.
Das erhöht die Temperatur auch wieder. Also das
Vor allem, wenn man gerade an einem anderen Bastelprojekt gerade dran ist, ist es einfach zu gucken, wo steht der Sensor gerade.
Genau. So. The Hacker Approach on Things. Ich glaube, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann funktioniert die Domain nicht mehr. Ne? Sonst könntet ihr ja nachgucken, wie unser Kühlschranktemperatur gerade ist. Aber
ja, die Sendung kommt dann tatsächlich erst nach dem Camp dann raus.
Schade. Also wäre das hier eine Live-Sendung, dann könnten wir jetzt eine URL bekannt geben, wo ihr nachgucken könntet, wie es unserem Kühlschrank so geht. Aber egal.
Genau. Und wäre das keine Live-Sendung, dann würde uns der Wind hier überhaupt nicht stören. Aber so, ihr kriegt einen...
Ach, der ist doch gut. Ein bisschen Atmo ist doch auch schön. Das ist so wie früher so beim Norddeutschen Rundfunk. Ich melde mich hier vom Deich und...
Ja, genau. Die Natur.
Ja, wir haben, note to self, wir brauchen Kopfhörerpuschel, so Langhaar.
Ja.
Langhaar-Kopfhörerpuschel, für wenn wir mal draußen sind.
Genau. Mhm. Auch der Podcaster ist ja gerne mal draußen. Grüße an Podstock.
Ja.
Grüße an den Potsdamer von den Potsdamer Podcastern.
Genau.
Und das jetzt ganz schnell.
Potsdamer Podcaster.
Der Potsdamer Podcast Cluster.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Jo. Haben wir eigentlich Themen?
Wir haben so Restthemen vom letzten Mal und in der Zwischenzeit ist mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere passiert, was man so im Hinterkopf hat und rauskramen kann.
Ja. Also für peinlichen Cyber ist ja Potsdam immer irgendwie gut. Ist irgendwie die Stadt Potsdam gerade online oder irgendwas Neues im HPI passiert oder so?
Stadt Potsdam online hatten wir beim letzten Mal, dass es mittlerweile Wartelisten gibt.
Wartelisten für die Wartelisten der Wartelisten.
Überfüllte Wartelisten in Potsdam, aber das haben wir in der letzten Sendung ausreichend thematisiert. Was mir begegnet ist seit dem letzten Mal ist, die Digitalagentur Berlin hat eine Cyber-Hotline. Mhm. Also wenn Sie Probleme mit Ihrem Cyber haben, können Sie da anrufen. Also ich glaube, es geht vor allem in Richtung so Security, also wenn du ein Sicherheitsproblem hast. Die haben, wie sich das für eine Behörde gehört, natürlich auch Öffnungszeiten und zwar montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.
Ja, super gut. Also wenn dein Bildschirm dunkel ist, dann kannst du da sozusagen anrufen und fragen, warum das so ist. Und dann lehrt dich die Hotline wahrscheinlich Existenzialismus und den Wert der Dunkelheit schätzen. Und so.
Darf ich da mal anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Computer, es geht überhaupt nichts mehr?
This is Microsoft, we have detected a problem with your computer.
Please press the any key.
Genau. Naja, das ist eigentlich die Cyber-Hotline für die Berliner Wirtschaft. Genau, ich zitiere mal. Mit einer zentralen Cyber-Hotline bekommen Berliner Unternehmen die Möglichkeit, im Notfall umgehend erste Hilfe bei Angriffen auf ihre IT-Infrastruktur zu erhalten. Sie erreichen die Cyber-Hotline montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter 030-166-360-580. Die Erkenntnis an der Stelle für mich ist, liebe Berliner Unternehmen, wenn ihr ein Cyberproblem habt, dann bitte in der Zeit von montags bis freitags 9 bis 17 Uhr.
Genau. Moskauer Zeitzone wahrscheinlich. Ja.
Unklar. Also ist jetzt hier nicht näher definiert. Ich hätte jetzt, ja. Ich wäre jetzt von Berlin ausgegangen, aber.
Naja, da es ja um Hacking geht, ach egal.
Ach ja, richtig, stimmt.
Ja. Ja. Also Hackspaces machen ja normalerweise US-Ostküstenzeit, weil das irgendwie der beste Kompromiss ist. Daher der Hacker-Nachmittag, der gegen 17 Uhr anfängt.
Mhm. Naja. Darf man bei dieser Cyber-Hotline auch anrufen, um so Zero Days zu melden und dergleichen? Oder macht man das besser? Nicht beim BSI.
Ich glaube, da gibt es doch die pro Bundesland die jeweiligen CERTs, oder?
Ja.
Das sind die doch, glaube ich, eher diejenigen. Und das BSI-CERT, also CERT, Cyber Emergency Response Team.
Heißt das eigentlich, ja, ich glaube. Hm. Nur bei uns heißt es Chaos Emergency Response Team.
Die dann auf den Chaos-Veranstaltungen auch für medizinische Sachen
und technische.
Sind. Und technische.
Ja. CERT-MED und CERT-TECH.
Ah, das siehst du, die Unterteilung kann ich
zum Beispiel. Ja, ja, orange und blau.
Na.
Okay.
Und gelb prophylaktisch, damit nichts passiert.
Genau, es passiert auch in der Regel nichts.
Ja.
Und alles andere kann ja zusammengebaut werden, dank Cybermedizin. Ja, geht hervorragend.
Jo.
Ja.
Ansonsten ist mir noch begegnet ein Artikel auf netzpolitik.org zum Thema, wenn man im Knast sitzt, wie das da eigentlich mit dem Internetzugang aussieht, weil man sollte ja eigentlich mittlerweile meinen, Internet ist Menschenrecht, ist es leider nicht. Ja. Und ja, es ist tatsächlich echt schwierig, wenn du im Gefängnis sitzt und da irgendwie mal Internet haben willst, weil die Gefängnisse haben wohl eigene Verträge, ne, haben halt irgendwie Internetanschlüsse und entsprechende Verträge.
Mhm.
Und ja, das ist, glaube ich, auch wieder alles ein bisschen ganz, ganz furchtbar.
Darf man sein Handy mitnehmen in die Zelle?
Keine Ahnung, glaube nicht. Aber sie versucht das irgendwie zu sperren, aber im Prinzip gibt es natürlich im Knast alles, was es auch draußen gibt, nur teurer.
Nur teurer und potenziell halt mit deutlich mehr Überwachung, was man auf eine gewisse Art verstehen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich.
Es ist kompliziert.
Es soll so angeblich so sein, dass Menschen im Knast auch noch Menschen sind. Und gewisse Menschenrechte besitzen.
Ja, ja. Und das Ziel einer Gefängnisstrafe ist ja Resozialisierung.
Genau.
Nur, dass das leider nicht so gut funktioniert.
Bestimmt.
Also Statistiken zeigen, dass es wahrscheinlich ist, wenn man einmal im Gefängnis war, dass man wieder reinkommt.
Mhm.
Insofern hilft sozusagen die Gefängnisstrafe nicht wirklich dabei, dass die Leute das nicht mehr machen.
Aber also ist das jetzt irgendwie ist das jetzt weltweit irgendwie oder ist das?
Das ist weltweit, ja.
Okay.
Und in den Ländern, die mehr verhaften, also auch mehr, also so zum Beispiel Vereinigte Staaten von Amerika, ist die Quote sehr hoch.
Mhm. Ja, da sind natürlich die sozialen Verhältnisse auch nochmal ein bisschen andere. Und die haben ja teilweise auch, hatten wir glaube ich auch irgendwann mal thematisiert.
China ist auch hoch.
Die haben ja, okay. Das Rechtssystem und das Rechtsverständnis ist da auch nochmal ein ganz anderes. Und also ja, auch gerade in den USA und gerade auch in China hat ja gerade das Justiz- und das Gefängnissystem ja auch nochmal ein paar andere Geschichten parat. Zum Beispiel in den USA diese künstliche Intelligenz, die sagt so, wie hoch ist die Rückfallquote, und die dann halt leider mit irgendwie sowas wie Wohnort oder so gefüttert wird, unter anderem. Und Wohnort ist halt ein Proxy, eine Stellvertretervariable für soziale Schicht oder halt auch, was hast du für eine Hautfarbe. Und dann gab es ja mal Auswertungen, die halt gezeigt haben, so okay, bei Menschen mit dunkler Hautfarbe sagt die Software öfter, der oder die wird wahrscheinlich rückfällig, als bei Menschen mit weißer Hautfarbe.
Tja.
Wo du dann halt so versteckten Bias, wie sagt man das auf Deutsch?
Yeah, hast. Ich glaube, man sagt Bias auf Deutsch auch.
Wegen Wahlfachsprache, ja.
Ja. Naja, aber ich meine,
Befangenheit.
Da kommen wir aber auch in einfach Themen von systemischem Rassismus rein.
Ja.
So. Ja. Das geht ja auch einfacher. Ne? An gewissen Berliner Wohnadressen liefert Amazon nur sehr ungern, zum Beispiel.
Ja. Ist das das Ding, dass diese Maschinen halt nicht viel schlauer sind als Menschen, die sie programmieren?
Also wir hatten ja immer, früher haben wir ja immer so beim Versandhandel unseren unbeliebten Lehrern irgendwelchen Blödsinn bestellt. Heutzutage würde man wahrscheinlich dafür sorgen, dass die unbeliebten Lehrer nichts mehr geliefert bekommen, indem man die Kreditwürdigkeit ihrer Adresse herabsetzt.
Ja. Wenn das alle Kinder in dem Alter können.
Ja, da braucht man halt relativ viel. Ja, sicher geht das. Kein Problem.
Also ich habe schon den Eindruck, dass Kinder teilweise kreativer werden, als wir es damals waren.
Ja, wir müssen sie ja.
Ja.
Die Gesamtsituation Schule und so ist ja nicht besser geworden, im Gegenteil.
Wobei an der Stelle meine ich jetzt positiv kreativer, nicht destruktiv kreativer.
Ja, also wir Hacker sind ja erstmal destruktiv kreativ geworden, um überhaupt kreativ zu werden und haben dann überlegt, okay, was könnten wir denn noch tun?
Wobei es, ich glaube, es gibt da auch einfach andere Ansätze. Die Generation von meinem Vater, die war wieder andersrum destruktiv kreativ. Mhm. Die haben halt irgendwo hinterm Haus irgendwo eine Schutthalde gefunden, weil war ja kurz nach dem Krieg. Mhm. Und die wussten dann, dass man mit Carbid, wie heißt das Zeug? Aceton herstellen kann und dann Dinge sprengen. Mhm. Das haben die auch gnadenlos gemacht.
Ja, stimmt.
Sehr kreativ.
Ja, ja haben sie mir dann erst im hohen Alter erzählt, aber
ja, gut. Ja. Noch ein paar Rezepte von damals? Nee, vielleicht nicht. Also im Prinzip, Cyber ist wie früher nur anders und eigentlich ist es immer dasselbe. Digitalisierung halt. Ach ja, hier, ich habe einen Buchtipp. Darf ich einen Buchtipp sagen?
Ja, klar.
So zum Thema, wie man Menschen, die mit Cyber nichts zu tun haben, erklärt, warum das mit der Digitalisierung immer nicht geht. Sascha Friesike und Johanna Sprondel im Chaos, beide nicht ganz unbekannt, haben ein Reklamheft geschrieben namens Träge Transformation. Kostet ganze 6 Euro. Reklamheft Nummer 14188. Sascha Friesike, Johanna Sprondel, Träge Transformation. Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren? Wo sie auf deutlich unter 100 Seiten Reklamheft für mich ziemlich konzis und konsistent erklären, warum das so nichts werden kann. Mhm. Ich gebe mal weiter. Ist schon etwas benutzt.
Konzis ist aber auch ein merkwürdiges Wort. Das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch.
Doch, aber sowas von.
Das wird, glaube ich, einfach nur nicht so oft verwendet.
Zum Beispiel in einer Informatikvorlesung gibt es so etwas.
Und mindestens im Schweizerdeutschen gibt es das auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, genau. Ja, haben wir noch Themen?
Wir so von wegen neue Digitalisierung und so waren, gibt es unter anderem die Meldung, dass Berlin noch 2022 ein Transparenzgesetz bekommen soll.
What? Das war doch irgendwie letztes Jahr schon mal irgendwie.
Das war letztes Jahr schon mal im Gespräch und in dem Artikel, den ich da rausgefunden habe, steht drin so zitatemäßig, naja, wir haben es aufgrund von, weil sich da Dinge verhakt haben, in den beteiligten Stellen hat man das vor der Wahl nicht ganz geschafft, aber es soll jetzt noch im Herbst noch den Entwurf für ein Transparenzgesetz geben.
Mhm. Das kann doch schon deswegen nichts werden, weil wahrscheinlich im Herbst irgendwann die Wiederholung der Berliner Wahlen ansteht und sich das Ganze sowieso verzögert. Ich verweise auf den Retour-Podcast, da haben wir das auseinandergenommen. Da gibt es nämlich tatsächlich neue Entwicklungen, also nicht nur das mit der Wahlwiederholung, sondern auch, dass das Transparenzgesetz ja dazu führen würde, dass insbesondere in den Berliner Bezirksrathäusern von den einschlägigen Lokalhackern nachgefragt werden könnte, was dort so an Blödsinn passiert. Hm. Und das ist wohl so peinlich, dass es da wahrscheinlich noch politische Überzeugungsarbeit bedarf.
Naja, Transparenzgesetz würde ja bedeuten, dass im Gegensatz zu den aktuell ganz oft geltenden Informationsfreiheitsgesetzen, dass sie halt von vornherein amtliche Dokumente veröffentlichen müssen.
Also im Prinzip Vorbild Hamburg, ne? In Hamburg ist das ja so.
Genau.
Und ich habe schon ein paar Mal so gedacht, also wenn man die Hamburger Verhältnisse auf Berlin übertragen würde, da kommt man, glaube ich, schon demokratietheoretisch in Probleme und praktisch sowieso. Also wenn ich mir so das Berliner Bezirkslokalkolorit so in transparent vorstelle.
Vielleicht ist das halt auch eine self-fulfilling prophecy.
Ja.
Weil es gibt kein Transparenzgesetz und deswegen sind Dinge, wie sie sind. Und wenn es das gäbe, wären die Dinge vielleicht auch mal anders.
Ja, wir werden sehen. Aber also meine Prognose ist Transparenzgesetz auch nicht 2022, weil 2023 muss sich erstmal wieder ein neuer Gesetzgeber etablieren.
Und ja, dann muss sich jemand Neues etablieren, der das dann wieder eine Weile aussitzen kann.
Ja.
Weil die bisherigen haben es ja schon eine Weile ausgesessen.
Ich meine, an sich leben ja alle in Berlin ganz gut. Mit dem Grundmotto, es gibt Regulationen für alles Mögliche und Regeln für alles, aber sie werden halt nicht enforced und man kann sich je nach Bedarf dran halten oder nicht und so leben alle mehr oder weniger gut. Und wer das nicht aushält, ist in Berlin falsch. Ja.
Na, das Ding bei Berlin ist ja zum Beispiel auch, dass du recht schnell, also wenn du eine Informationsfreiheitsanfrage machst, dass du dann eigentlich quasi immer damit rechnen musst, dass du zumindest gewisse Gebühren, die auferlegt werden. Das ist in anderen Bundesländern anders.
Berlin ist ja auch pleite, aus Gründen.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich habe zum Beispiel auch noch irgendwo eine offene Anfrage rumliegen, wo ich gebeten bin, noch irgendwie Geld nachzuschieben, damit ich die Antwort auf die Anfrage bekomme. Muss ich auch noch mal irgendwie nachlegen oder mal gucken. Wenn andere Leute das auch interessiert, vielleicht ein bisschen sammeln gehen oder so. Mal gucken.
Ja, wir gucken mal, was passiert.
Aber das ist, also in dem konkreten Fall ist es halt wirklich so ein oder vielleicht maximal zwei Dokumente und dann wollen sie halt irgendwie ein bisschen einen kleinen zweistelligen Betrag sehen. Naja.
Also man könnte dann sozusagen den Quellcode des LKA-Staatstrojaners anfragen?
Ich habe so die Befürchtung, dass wieder Sicherheitsbehörden
betroffen sind.
Ja.
Also, aber man könnte das Berliner Schulwesen komplett lahmlegen. Davon würde sich ja manches besser.
Ist das so?
Wieso könnte man das komplett lahmlegen?
Naja, wenn man das so mit transparent, wenn man so genau nachfragt, so nach jedem Plan, wie das so ist und weiß nicht mehr, wieso die Anwesenheitsquote in Klasse 7a, der so und so Schule war?
Ja, nee, das, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das sind dann schon wieder personenbezogene
Schüler.
Daten.
Ja, natürlich. Ja. Schülerinnen und Schüler könnten perfiden Gebrauch davon machen.
Ja, nein, aber ich glaube, da gibt es gewisse Schranken, dass man sowas zum Beispiel eben gerade nicht, aber es fängt ja schon damit an, Sachen, die ich irgendwie aus Hamburg kenne, ist, zu wie viel Prozent ist die Stadt oder das Land Hamburg an bestimmten Firmen beteiligt? Mhm. Kannst du dir halt abrufen? Kannst du dir auch maschinenlesbar abrufen? Solche Sachen, ja.
Okay. Also, aber nicht so die Englischklassenarbeiten von Lehrer Müller an der Sowieso-Oberschule der letzten 500 Jahre.
Ich glaube, das geht da nicht.
Die kannst du schon woanders abrufen, aber das hat keinen Zusammenhang mit
Transparenz.
Also in Hochschulen, wenn man mit den Studierenden kommuniziert und da auf einem gewissen Level kommuniziert, dann kriegt man mit, was da so alles online verfügbar ist.
In den ersten bis zweiten Untergeschoss dieses Internets, ja.
Genau. Es gibt auch ganz offen, also ich kann es sagen, weil wird nicht mehr bespielt, aber aus meiner Zeit gibt es noch bachelor-mechatronik.de, waren, ich glaube, ein PHP-BB, wo sämtliche Klausuren aus meiner Zeit noch drin sind heute.
Ja, damals.
Aber das wissen die viele Lehrer auch und dann gibt es Plagiatscheck, ist eine blöde Idee.
Stimmt. Sowas.
Aber was man ja frei bekommt durch IFG-Anfragen, sind ja Abitur-Klausuraufgaben. Das ist ja mittlerweile ein, glaube ich, schöner Sport geworden, dass man halt dann für das jeweils abgelaufene Jahr dann die Abituraufgaben dann nochmal anfragen kann per IFG, damit man sich vorbereiten kann auf die Prüfung und nicht immer diese dann doch manchmal in Summe teuren Heftchen kaufen muss, wo dann die gesammelt da drinstehen. Sondern
tatsächlich, Abituraufgaben hatten wir, ich bin Abi 94, hatten wir damals auch schon komplett ohne Internet und ohne alles Teufelszeug außenrum. Es gab die Aufgaben von letzten 5 Jahren irgendwo auf Papier. Zum Üben und zum Lernen.
Ja. Bei uns musste man sich halt gibt ja dann irgendwie diese roten Heftchen, die du dir kaufen kannst im Buchhandel.
Ah, die gibt es immer noch. Rot sind ja, damit man sie nicht kopieren kann auf handelsüblichen Kopierern.
Okay.
Ja, die Klausurinfos haben wir früher immer vom Fachschaftsrat verkauft, immer auf so dunkelrotem Papier und dann mussten die halt beim Fachschaftsrat gekauft werden, weil sie von den Kopierern nicht kopiert werden konnten.
Spannend.
Ja.
Ich habe einfach nie Abituraufgaben geübt, bevor ich Abitur gemacht habe.
Ist immer.
Hat auch so geklappt.
Ja, ist doch
auch eine valide Strategie.
Stimmt. Also ihr seht schon, wir sind hier ein bisschen am, wie soll ich sagen, gemütlichen Camplöden. Es macht sich eine ganz andere Stimmung breit als sonst im Hackspace oder im Studio. Ist alles nicht so angestrengt, nicht?
Richtig, das auf jeden Fall. Ich habe auch mal geguckt.
Man meandert hier so durch die Sendung, die ja schon wieder halb vorbei ist, wie ich sehe.
So diverse Potsdamer Medien mal durchgegraben, ob sich da irgendwas Neues aus der Potsdamer lokalen Landschaft ergibt. Und die schreiben eigentlich auch nur über, ja, es gibt ein paar Spiele, die es schon seit einer ganzen Weile gibt. Also da sind jetzt auch so die Highlights wie Shitrix ist da gerade nicht drin.
Sommerloch?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, also in meinem Zwei-Podcast haben wir jetzt so eine Rubrik Notizen aus der Provinz und die Provinz sind immer so Berliner Bezirke und ihre Kreise so. Und dann wird immer irgendetwas so hochgenommen. Neulich hatten wir zum Beispiel Gaslaternen. Also eine Berliner Gaslaterne verbraucht in einer langen Winternacht irgendwie doppelt so viel, wie ich brauche, um meine Wohnung zu beheizen. Da könnte man mal anfangen zu sparen, glaube ich.
Okay.
Ja. Ich glaube, 2 Kubik pro Nacht braucht so eine Gaslaterne oder so. Ja, mal sehen, was jetzt passiert. Vielleicht haben wir demnächst Dunkelheit in gewissen Traditionsbezirken Berlins, weil, ist ja so, hat mir ein Lokalpolitiker erklärt, auch völlig ohne IFG, Man darf in, als Berliner Lokalpolitiker alles machen, aber zwei Dinge nicht. Dann kommen die Leute wirklich mit Fackeln und Mistgabeln vors Rathaus und werfen einem die Fenster ein. Man darf keine Straßenbäume umhauen und keine Gaslaternen abschaffen. Hm. Das geht nicht. Ja. Alles andere ist egal.
Apropos Straßenbäume, gutes Stichwort. Mhm. Haben wir, glaube ich, diese Saison noch gar nicht darauf hingewiesen. Es gibt ja die Aktion Gieß dein Kiez.
Ja.
Wo man auf einer Karte findet, was man so für Bäume in seiner Nachbarschaft hat. Mhm. Und gerade bei solchen sehr warmen Temperaturen wie in den letzten Tagen und Wochen ist es extrem wichtig, dass man die mal gießt und auch gemeinschaftlich und nachbarschaftlich.
Mhm. Und ich habe letztens gelernt, so ein Baum kann bis zu 600 Liter Wasser am Tag verdunsten. Große Bäume wahrscheinlich sogar noch mehr.
Muss. Und sie sind ungeheuer resistent. Also die Kastanien bei mir vor der Tür sind direkt nach der Berlin-Blockade gepflanzt worden. Und wurden immer nur vom Bonawasser der Hausfrauen ernährt, 70 Jahre lang und leben immer noch und haben die Miniermotte, aber die Miniermotte schafft es trotz Minimierungsprogrammen zur Minimierung der Miniermotte nicht, den Baumschaden zu minimieren. Also das ist ganz lustig. Mhm. Genau. Auch so neue botanische Erkenntnisse sozusagen. Ja.
Genau. Den Kiez gibt es ja in Berlin so voll durchdigitalisiert, mit jeder einzelnen Baum ist erfasst. In Potsdam gab es auch.
Ab einer gewissen Größe, ne? Das ist immer so etwas über Kopfhörer, so ein kleines Schild. Ja. Und genau wie bei Berliner, es gibt ja sogar eine App für Berliner Straßenlaternen, wo man sagen kann, diese Laterne ist aus.
Ja. Und also könnte man bei den amerikanischen Ureinwohnern gelten ja Bäume auch als die Standing People, also die stehenden Menschen. Da könnten wir dann mal die Bevölkerung erfassen, was die Bäume betrifft.
Gute Idee.
Ja. Na, nee, aber da gibt es ja die Baumkataster für, da wurde das ja schon ganz oft gemacht. Da hat ja zum Beispiel Gieß dein Kiez, hat er die Daten dann entsprechend.
Genau, wo ich eigentlich hin wollte, ist, Potsdam hat auch Gieß den Kiez aufgerufen im Rahmen einer Mail, die an alle ging, die sich so an der Bürgerbeteiligung beteiligen. Mhm. Und da stand einfach drin, übrigens helft mal uns beim Bäume gießen. Ja. Jeder Baum, der mitgegossen wird in Potsdam, ist ein guter Baum und dem geht es besser, als wenn er nicht mitgegossen wird.
Auf jeden Fall, weil das erhält die Bäume und wir brauchen so viele Bäume und die Schatten spenden und Sauerstoff und alles.
Also von daher macht die Stadt auch ein bisschen kühler und ist nicht so viel Betonwüste.
Genau, so ein bisschen lokaler Aufruf an Potsdam, gießt Bäume. Und wenn es mit der Gießkanne rüberlatschen, Wasser drin ist.
Gibt es in Potsdam eigentlich, ich bin ja eher so ein bisschen Berlin-basiert, gibt es in Potsdam eigentlich auch irgendwie, da gibt es nicht so diese Pumpen, oder?
Seltener als in Berlin, was es in Potsdam tatsächlich gab vor, ich weiß nicht, ob dieses Jahr auch, ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr auch stattfindet, ist, dass das Technische Hilfswerk teilweise mit dem Tank rumfährt und nochmal Wasser verteilt und Bäume bewässert. Müsste ich mal fragen, ob es sicher wieder läuft.
Aber diese Pumpen funktionieren. Ich weiß nicht, ob das nur ein Westberliner Ding ist oder ob es die im Osten auch gab, aber diese Pumpen, die gehen.
Die funktionieren ja. Ich habe da schon Obdachlose baden sehen.
Ja, genau. Mhm.
Und was es ja auch noch in Berlin gibt, sind ja diese Trinkbrunnen.
Ja, zunehmend. Also sie waren ja mal fast abgeschafft, aber mittlerweile.
Da gibt es in Potsdam auch ein paar.
Okay. Gibt es auch Karten, leider ganz viele nicht offene Daten, aber oder noch nicht offene Daten. Okay. Aber zum Beispiel auf der bei den Berliner Wasserbetrieben gibt es eine Seite, wo man sich die Standorte der Trinkbrunnen anschauen kann.
Mhm. Genau. Okay.
Ja. Also, wenn man gerade unterwegs ist und nicht irgendwie aus dem Supermarkt das Wasser in Flaschen sich erst kaufen will, kann man auch zum Trinkbrunnen greifen.
Genau.
Wasser tatsächlich noch als Grundrecht auch. Mhm. Kostenlos
frei verfügbar. Ah, Grundrecht ist ein gutes Stichwort mal wieder für unser Pet. Da steht so ein Recht auf Reparatur. Wie ist denn da so der Stand? Was tut sich denn da? Also ich war jetzt die letzten zwei Wochen auf zwei Veranstaltungen, wo es auch zumindest ein Randthema war, dieses Recht auf Reparatur. Mhm. Und immer so eine Grundlage für, wir wollen ein bisschen nachhaltiger werden und unsere Ressourcen schonen, die wir so haben und die halt auch endlich sind. Mhm. Ist da bei euch irgendwas angekommen?
Ich hatte da jetzt, glaube ich, keine aktuelle News oder kein also ich glaube, das ist so ein bisschen hier ins Pad gewandert durch Republika und Co., dass man da vielleicht mal mit einem Gast, einer Gästin da mal vielleicht auch eine ganze Sendung mal drüber machen könnte. Mhm. Also deswegen. Ja. Aber da gab es jetzt keinen konkreten.
Mein Eindruck ist so, ich glaube, da gehört eine ganze Kultur dazu.
Ja.
Also ich habe jetzt eine Weile in Tipi Valley gelebt. Und da gibt's immer wieder Dinge, die kaputt gehen, die auf irgendeine Art und Weise aber relativ einfach zu reparieren sind. Sowas wie Werkzeuge, die Holzgriffe haben. Mhm. Oder Schubkarren, wo das Rad ein Loch kriegt.
Mhm.
Und die Fähigkeiten, die dann wirklich zu reparieren sind, nicht immer so verbreitet. beziehungsweise es wird nicht gemacht. Insofern braucht es wahrscheinlich mehr als nur ein Recht, damit es tatsächlich passiert.
Naja, das fängt schon an mit Leute zu haben, die die notwendigen Fähigkeiten haben oder wissen, wo es steht. Ich hatte ja auch letztes Jahr oder wann hatte ich immer mal irgendwie einen Rasierer mal, wo die der funktionierte halt nicht mehr, aber warum funktioniert der denn nicht mehr? Da sind halt zwei Akkus drin und die hatten halt das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und zum Glück gibt es halt im Internet eine Anleitung, wie man das Ding aufmachen kann, die Akkus wechseln kann, dann muss man nur die richtigen bestellen, nämlich nicht die, die man irgendwie in normale Geräte reinlegt, sondern die haben dann so, nennt sich Lötfahne, dass man das halt entsprechend reinlöten kann und dann wieder alles zugemacht, zusammengebaut, funktioniert wieder, ja. Das ist so das eine, überhaupt erstmal das Wissen zu haben oder wissen, wo es steht und dann auch gewisse Anreize zu schaffen mit Kreislaufwirtschaft oder dann gibt es zum Beispiel auch in Thüringen, ist das glaube ich mittlerweile jetzt letztes Jahr durchgegangen, dieses, dass wenn du ein Gerät zur Reparatur bringst, dann kriegst du bis zu 100 Euro Zuschuss vom Land noch dann, damit es halt sich mehr lohnt, das Ding reparieren zu lassen, als sich einfach eine neue Sache zu kaufen. Mhm. Das sind, glaube ich, schon mal ganz gute Ansätze, um da so ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. Weg von der Wegwerfgesellschaft zu, okay, wir müssen einfach noch deutlich viel mehr recyceln, weil die Recyclingquote ist echt nicht so gut.
Und auch an sich bräuchten wir Produkte, die weniger eben auf geplante Obsoleszenz gebaut werden, sondern halt auch tatsächlich haltbar sind.
Wir brauchen neue Belohnungsmittel. Also ich fordere ja schon seit Jahren den Tankrabatt für Autos über 50 Jahre. Denk mal drüber nach. Ja, muss ja auch einen Anreiz geben, Dinge nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu reparieren.
Ach so. Ja, klingt komisch. Also
ist aber so.
Manchmal tun sich solche auf den ersten Blick völlig abstrus klingenden Dinge am Ende als durchaus sinnvoll auf. Also ich habe schon Metallbesteck noch von Bundeswehrzeiten, ich glaube Baujahr 1954.
Ja, ja.
Und das ist für mich so ein Beispiel, wie auch Dinge aus Metall nachhaltig sein können, weil dieses Ding existiert seit 1954.
Keine, hier, batterielose Uhren ohne Aufziehen, Baujahr 74. Also sozusagen keine geplante Obsoleszenz ist praktisch.
Ja.
Und es gibt ja durchaus noch Artefakte aus Volkswirtschaften ohne eine solche, die heute noch funktionieren,
seltsamerweise. Aber batterielose Uhr ohne Aufziehen. Mhm. Das funktioniert denn wie?
Ja, so vollmechanisch, Automatik so.
Mit Bewegen, durch Bewegen des Handgelenks.
Genau. Ah.
Wenn du sie trägst und dich bewegst und nicht wie ein Sack im Sofa hängst, dann...
50 Jahre, was hier VEB Glashütter Uhrenbetrieb oder so und funktioniert.
Ja. Cool.
Und keine Batterien und ohnehin so.
Ja.
Ja. Und keine geplante Obsoleszenz. So.
Sehr gut. Ja, also mehr davon.
Mehr so Dinge, genau. Ja, darum bin ich auch ein Freund des Retro-Computings und so. Das Einzige, was gegen alte Computer im Wesentlichen spricht, ist ihr vergleichsweise enormer Stromverbrauch.
Ja.
Das ist also echt eine Frechheit. Also wir müssen erstmal den Fully Automated Luxury Communism einführen, sodass es Solarstrom im Überfluss gibt. Dann könnte man auch alte Computer wieder zu Dingen benutzen.
Mhm. Ja, ich glaube, das war gar nicht mal Absicht, dass die damals so viel Strom verbraucht haben. Ich glaube, die Technologie einfach noch nicht.
Übrigens, das ist kein Hackerspruch. Es gibt tatsächlich ein seriöses Buch von irgendeinem Herrn Batani oder so. Fully Automated Luxury Communism. Wenn ihr mal googeln, gibt es auch als PDF.
Wobei ich auch, also bringt mich zu was anderem. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelernt, dass mehr Effizienz nicht dazu führt tatsächlich, dass weniger verbraucht wird. Mhm. Das hat jemand festgestellt, der mal der Kohle abgebaut und verkauft hat. Und er hat gelernt und gemerkt, dass wenn die Geräte, die Kohle verbrauchen, effizienter werden, dann verkauft er mehr Kohle.
Ja.
Also die Geräte verbrauchen sozusagen, um dasselbe zu machen, weniger Kohle. Aber anstatt dann irgendwie weniger Kohle zu verbrauchen,
sind halt
die Leute...
Mehr.
Toll, dann kann ich ja noch eins kaufen.
Ja, es gibt einen, das ist schon bekannt in der Volkswirtschaft, das nennt man auch Rebound-Effekt, das gibt es in verschiedenen Sinn, aber es gibt einen Rebound-Effekt genau bei Effizienzsteigerung, also man kann das bei Beleuchtung sehen. Durch die flächendeckende Einführung der LEDs hätte sich ja eigentlich der Stromverbrauch so um 90% senken müssen für Beleuchtungszwecke. Da wir aber alles 20 Mal so doll beleuchten wie früher, hat das irgendwie zu nichts geführt mit Einsparung.
Ja, und das ist ein großer Trugschluss irgendwie, dass wir dadurch, dass wir Sachen tatsächlich irgendwie effizienter machen, irgendwas einsparen können.
Hätte ich sogar noch ein anderes Beispiel, und zwar auf der komplett sozialen Ebene ist ja dieses... generell haben wir ja ganz viele Geräte, die wir teilweise vor 100 Jahren nicht hatten, die uns ganz viele Sachen einfach abnehmen, so.
Theoretisch.
Waschmaschine, Spülmaschine, solche Sachen. Und da wäre jetzt eigentlich auch dieses Ding, okay, das macht irgendwie Dinge effizienter, sie nehmen uns Sachen ab. Eigentlich hätten wir dann mehr Freizeit. Haben wir wirklich mehr Freizeit? Ich weiß es nicht.
Ja, nee, wirklich nicht wirklich. So. Da habe ich auch ein anderes Beispiel gelernt, und zwar irgendein Dorf, ich weiß nicht mehr wo. Und da haben die Waschmaschine eingeführt. Davor sind die Frauen alle halt zusammen irgendwo zu einer Waschstelle gegangen und haben zusammen gewaschen. Und was die festgestellt haben ist, dass die Frauengesundheit, weil die Frauen sich sozusagen auch über Themen ausgetauscht haben, die Frauengesundheit betrifft, irgendwie dann sozusagen zurückgegangen sind. Und plötzlich wussten die Frauen nicht mehr, wie sie sich um sich selbst kümmern, was sie überhaupt gerade haben und so. Plus halt die Abhängigkeit, die man dann plötzlich hat. Also wenn die Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Vorher hat man gemeinsam gewaschen, dann ist man auf sich gestellt und alle anderen waschen einfach weiter ihre Wäsche und naja, Vereinzelung.
Ja, ja. Da haben wir es.
Hat verschiedene soziale Konsequenzen auch, mehr Effizienz.
Schöne neue Welt.
Übrigens gerade im Hintergrund extra gefeatured Kinderstimmen von glücklichen Kindern aus dem Swimmingpool.
Ja. Kommen wir gleich zum nächsten Kapitel, häusliche Gewalt. Und dann Kapitel 3, Badeunfall.
Nein. Ich glaube, wir überspringen das kurz gehen weiter über zu
Ein Ding hätte ich noch. Ich habe vorher gehört, ihr habt einen Vortrag gehalten. Ich bin jetzt erst gestern Abend dazugekommen. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Vortrag ging. Vielleicht
kann man das ja mal anschneiden. Und während Knurps ihr sagt, guckt er Kirstin an.
Ja.
Achso, ja. Und ihr betrifft mich und meinen Partner Nico und wir haben auch noch zwei Kinder. Deswegen spricht er von mir im Plural. Es ist nicht der majestätische
Plural. Hätte es ja sein können, dass du dein Pronomen sonst so ausgesucht hast.
Nein.
Nicht.
Ja, wir sind vor 2 Jahren ausgewandert nach UK und haben darüber gesprochen, wie wir halt gelebt haben und was uns so in der Zeit widerfahren ist. Inzwischen leben wir halt nicht mehr in einer Wohnung, die Fußbodenheizung hat und ich weiß nicht, mit niedrigster Energiestufe so ungefähr, sondern wir leben in einer Jurte mit einem Holzofen und haben verschiedene Bilder gezeigt, halt wie wir da gelebt haben, was wir gebaut haben mit halt, also wir leben halt komplett off-grid. Wir haben weder Wasser aus der Leitung noch Strom aus der Steckdose. Nur so ein bisschen halt. Also wir haben USB-Steckdosen und da hängt aber nur eine Solarzelle dran und eine Batterie. Genau.
Es gab auch ein Bild, da war zu sehen, programmiert wird auf dem Smartphone mit angeschlossener Funktastatur, also Bluetooth-Tastatur. Geht halt auch.
Alarm. Ja, Nico hat bei Transifex auch einen Blogbeitrag geschrieben, glaube ich, darüber, wie er bei Transifex übersetzt auf seinem Smartphone und das Command-Line-Interface, das Transifex für irgendeinen anderen Zweck bereitgestellt hat, irgendwie benutzt hat, halt um das zu machen.
Ja. Deswegen ist es so viel möglich. Also was viele ja zum Beispiel auch nicht wissen, man kann ganz oft an sein Smartphone oder Tablet kann man ja so ein USB-to-go, heißt es glaube ich, Adapter anschließen beispielsweise oder halt auch einfach per Bluetooth. Und dann kann man ja zum Beispiel auch eine Maus anschließen und dann hat man plötzlich einen Mauscursor.
Ja, wobei Nico das nicht braucht, der nimmt einfach nur seine Bluetooth-Tastatur und dann Command-Line-Interface, er hat da ein komplettes Linux auf seinem Handy. Ich habe vergessen, wie das heißt. Und dann,
Klar.
Klingt nach Fairphone.
Klingt nach einem Plan, also so gesehen.
Ist kein Fairphone, ist ein normales Android, altes Handy. Ja, kein Fairphone.
Nee, also ich denke auch so, also Hausverkabelung auf 5 Volt USB-Basis ist im Prinzip weitgehend möglich. Du brauchst allenfalls noch so Kühlschrank, Waschmaschine, so du hast. Für alles andere geht eigentlich Low Voltage mittlerweile.
Also es gibt ja auch tatsächlich eine, also inzwischen erkennbar und immer größer werdende Community, die sagt, lasst uns doch mal drüber nachdenken, ob 230 Volt Wechselspannung überhaupt noch Sinn machen, wenn wir einen Strom aus Solarzellen holen.
Ja, ich sag ja, das macht noch Sinn für deinen Wasserkocher und deine Waschmaschine, aber ansonsten brauchst du das nicht mehr.
Das könnte tatsächlich auch manche Probleme, die wir haben mit irgendwie, wir bekommen, also wohin ja, das geht mit beim Kohlekraftwerk einfach, wir können Stromspannung machen, wie wir wollen und setzen, aber dann, wenn wir verteilt Strom produzieren aus Windkraft, Solarenergie, was weiß ich was, dann haben wir auch unterschiedliche Spannungen, die je nach Windstärke oder Sonneneinstrahlungskraft einfach auch schwankt. Und wie lösen wir dieses Problem? Aber wenn wir nicht auf die 230 Volt kommen müssen, vielleicht wird das dann auch einfacher.
Ja, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Abhängigkeiten, die auf diesem 230 Volt, 50 Hertz Netz basieren und die man dann auch erstmal alle noch lösen muss, bevor das.
Ja, sicherlich. Ja. Also ich denke, wir werden irgendwann einfach diesbezüglich zwei Netze haben. Du kannst ja relativ problemlos dir auf deinem Balkon deine 1 bis 300 Watt erzeugen und es ist nicht sinnvoll, die hochzuspannen im Grunde genommen. Aber wenn du damit einen beliebigen Akku lädst, der dann wiederum runter transformiert, entscheidend ist das runter, nicht das rauf, die einfach in deiner Wohnung USB, ABC, wahlweise Steckdosen speist, dann geht das ja. Also ich meine, auch handelsübliche Laptops heutzutage kannst du mit USB-C speisen. Also ich sag ja, bis auf die ganz wenigen starken Verbraucher, also dein Staubsauger, dein Wasserkocher und so weiter, den, was du auch nicht 24/7 vorhalten musst, brauchst du dieses Hochspannungsnetz gar nicht mehr. Also so für das Übliche, also Beleuchtung und Entertainment im weitesten Sinne, Internet und so, reicht doch eigentlich der Strom aus der Solarzelle so, der hauseigenen.
Naja, also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch vor kurzem wurde ja beispielsweise auch USB-C verabschiedet als einheitliche Standard-Ladebuchse innerhalb der EU für alle möglichen Geräte. Manche Leute sagen, okay, das kommt jetzt ein paar Jahre zu spät vielleicht, aber immerhin.
Und sogar Apple hat gesagt, okay, ja, wir machen es mit.
Ja. Wow, das ist ja...
Ja. Naja, sonst hätten sie irgendwann keine Apple-Geräte mehr verkauft. Also das geht ja bei der EU schon ganz gut. So in Konsumentenschutz sind sie tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Also wenn die EU sagt, ab dann nur noch mit dem und dem Anschluss. Ja, fuck.
Oder nur noch mit GDPR.
Ja, sowas zum Beispiel, genau. Ja. Genau. Aber das gab es ja auch früher schon bei Handys. Ihr erinnert euch vielleicht, als immer so GPS auf Smartphones eingeführt wurde, haben die Russen ja gesagt, bei uns dürfen Handys nur verkauft werden, wenn sie auch GLONASS können, also das russische GPS. Mhm. Und seitdem können die meisten Androiden zum Beispiel GLONASS, weil es lohnt sich nicht extra, nochmal einen anderen Stein zu produzieren.
Mhm. Ja.
Tja, da und sieht man.
In der EU gibt es ja auch mittlerweile Galileo.
Ja, funktioniert das inzwischen? Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eins von diesen EU-Projekten, die halt doch sprichwörtlich EU-Projekt sind. So.
Aber da gab es doch, ich meine, das hatten wir auch mal hier in der Sendung thematisiert, da gab es doch eine groß angelegte Werbekampagne auch. Erinnere ich mich noch, dass ich... auf Twitter zum Beispiel ganz viel Werbung gesehen habe, so von wegen so, oh, da wollen sich zwei Leute treffen, aber sie fahren aneinander oder laufen aneinander vorbei, weil sie nicht Galileo benutzt haben, weil Galileo ja so super akkurat ist, sodass du dich auf den Zentimeter genau quasi triffst.
Mal sehen, ob das nicht aufgrund militärischer Notwendigkeiten alles wieder rückgebaut wird irgendwie. Wer weiß.
Ich denke, das Militär würde das auch gerne benutzen, dieses Positionssystem.
Ja, genau. Wer weiß, wenn wir irgendwann von unseren Kindern von Drohnen aus mit Explosivstoffen beworfen werden, dann wissen wir...
Ja. Passiert ja schon an manchen Stellen in der Welt, nur noch nicht hier.
Aber ja, am Steuer meistens irgendwelche 14-Jährigen, genau.
Aber apropos Militär, was mir auch noch unter die Augen gekommen ist in den letzten Wochen, ist, ich habe es mal genannt, mein Panzer ist besser als dein Panzer.
Wie, du hast WoT gespielt?
Nein, habe ich nicht, aber ich bin gestolpert über einen Reddit-Post, wo es darum ging, es gibt wohl ein Spiel, War Thunder, wo man irgendwie Militär spielen kann. Und da gab es wohl offenbar mehrfach das Problem, also die versuchen in dem Spiel recht realitätsnah die Dinge abzubilden.
Ja.
Das Problem an relativ realitätsnah ist, wie gut der Panzer jetzt schießt oder nicht, das versucht man manchmal auch ein bisschen geheim zu halten und es passierte dann aber in letzter Zeit wohl mal, dass Leute gesagt haben so, naja, aber das ist ja noch nicht so ganz richtig abgebildet und haben dann in einem Forum so mal vertrauliche Dokumente hochgeladen, die halt belegen so, das sind die Eigenschaften von dem Militärgerät.
Ja, also wenn ich Geheimdienst wäre, dann würde ich auch solche Spiele aufsetzen, die mir möglichst viel Information crowdsourcen. Ja. Warum soll man nicht überhaupt Geheimdienst crowdsourcen? Ist doch eigentlich viel besser. Ich gamifiziere das schön und wer für mich spioniert, der muss das auch gar nicht wissen, aber der kriegt halt Gummipunkte für alles Mögliche und im Prinzip spioniert er aber für mich. Das gab es doch schon vor Jahren mal. Da wurde doch irgendwo in Polen oder irgendwo ein Spiel verboten, was angeblich sich an Eisenbahnfans richtete, wo sie immer Bahnhöfe fotografieren sollten oder so. Und turns out war irgendein Geheimdienst, der halt das Bahnnetz kartieren wollte.
Okay.
Ui. Ja.
Das klingt nach einem guten Trick.
Ja, genau. Also Hacker, ne?
Ist die Bahnhofsoma auch in dem.
Genau, die Bahnhofsoma ist womöglich beim, genau, wer weiß, chinesischen Geheimdienst tätig. Genau.
Nee, glaube ich nicht.
Da haben wir es wieder. Ah, wer weiß.
Würde ich jetzt mal nicht unterstellen.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und dann noch die 1435mm Verschwörung. Ja. Hm? Ja.
Aber das hat ich auch irgendwas mit Bahn zu tun?
Genau, genau.
Sag nochmal ganz kurz.
Die 1435mm Verschwörung.
Ja, und worum geht's da? Geht's da um die Spurweite?
Genau. Sehr gut. Sehr gut. Genau.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Also, manche Staaten haben die halt nicht.
Ja.
Ja, es gibt unterschiedliche Spurweiten.
Ja. Und es ist irgendwie auffällig, welche Länder welche haben.
Oh,
ja. Es gibt übrigens auch bei der Eisenbahn Rechts- und Linksverkehr, da gibt es auch erstaunliche Dinge. Und natürlich, wo du es vorhin hattest.
Ja, in Großbritannien ist genau. Linksverkehr bei der Eisenbahn.
Ja, in Schweden auch, da haben wir das halt nicht umgestellt. In Frankreich auch. Früher war ja mehr Linksverkehr als Rechtsverkehr, bis den Leuten das auf den Sack ging und dann hat man das überall umgestellt. Manchmal am helllichten Tage, wie in
Warum
Schweden.
Warum ging es ihnen auf den Sack?
Ja, Leute fanden das widersinnig. Es gab regelrecht Volksbewegungen zur Einführung des Rechtsverkehrs.
Warum?
Ja, weil die meisten Leute halt Rechtshänder sind und irgendwie sich das automatisch, sie fühlten sich irgendwie... Keine Ahnung. Aber in vielen Ländern ist das bei der Bahn geblieben. Also in Deutschland nicht, aber es gibt einige Länder, wo die Züge vorzugsweise links fahren, wenn ihr mal drauf achtet. Sehr lustig.
Okay.
Auch so Hacking, unnützes Wissen, so made by Hackers.
Hm.
Ja, genau. Hm. Wahrscheinlich gibt es diese ganze Bahnblase im Hacker-Universum, wird sich jetzt wahrscheinlich über uns ergießen.
Ja, liebe Bahn-Nerds, seid nett zu uns, bitte.
Ja.
Ihr wisst da viel mehr.
Genau.
Ja.
Und es ist alles noch viel komplizierter, als man denkt.
Aber wenn ihr eure Kenntnisse über uns ergießen möchtet, wir haben da so eine Mailadresse, radio@ccc-p.org.
Genau, da freuen wir uns über euer Feedback.
Genau.
Ich fände es auch ganz spannend, mal einen Bahn-Nerd, yep. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig gendert. Bahn-Nerdy.
Ist Nerd nicht ungegendert?
Ja, okay.
Nach Fettberg gendern ist das mit das Bahn-Nerd-Team.
Ja, ja. Ja. Genau. Also, falls ihr Bock habt, auch mal ein bisschen hier rumzunerden über Bahn. Also, ich kann da, glaube ich, auch noch jede Menge lernen.
Ja. Ich suche für meinen Erst-Podcast übrigens auch noch Leute, die sich noch an die User Experience der Bahn zur Zeit des Kalten Krieges in Ost und West erinnern können. Also falls jemand von euch noch original Bundesbahn und Reichsbahn gefahren ist, meldet euch bei mir. info@damals-tm-podcast.de.
Also ich bin vor der Wende Bahn gefahren, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Weil ich war
das
zu klein.
Ist schlecht.
Und interessanter ist bestimmt noch, wenn es jemanden gibt, der tatsächlich so Lokführer war oder so.
Ja, möglicherweise. Wobei, es geht mir da wirklich um die User Experience, weil das mit dem Bahnfahren war früher auch schwierig, nur anders.
Ja. Ja, da hatte man nicht einfach so den DB-Navigator oder
nein,
so.
Nein, da hatte man Kursbücher.
So. Also Klunk. Ich erinnere mich an so, als ich so ein kleiner Mops war, an ein Lied, das durchaus bei meinen Eltern Anklang fand. Ich glaube, da ging es irgendwie um eine schwäbische Eisenbahn, wo Menschen dann eine Ziege an den Zug hinten anhingen, weil die nicht rein durfte und so.
Ja, ja. Ah. Blumen pflücken während der Fahrt verboten und so.
Genau. Ich glaube, bei der schwäbischen Eisenbahn, da gibt es ganz viele Haltestationen, Stuttgart, Ulm und Biberach, Mecklenburg, Dullesbach und
ja,
so.
Ja, genau das.
Oh Mann.
Für den Ohrwurm auch gerne Feedback, radio@ccc-p.org.
Ja, genau. Schickt uns Playlists.
Ja.
Uff, okay, wir haben noch eine Viertelstunde maximal, ne? Wenn überhaupt.
Ja.
Was sagt der?
Plus
was
minus
sagt
ein bisschen.
Der Mann von der Technik? Okay.
Ja.
Gut, genau. Wir drehen uns hier auf unserem Camp, also wir sind campen an der brandenburgisch-sächsischen Grenze im Garnichts, haben wie das Hacker so machen, unsere Dinge aufgeklappt, Strom erzeugt, kaltes Wasser, warmes Wasser und sonstige Dinge installiert und erschaffen Kunst und Kultur aus dem Nichts im Nichts.
Ja, und mal gucken, mein Projekt diesmal ist ja diese LED-Matrix zum Laufen zu kriegen, wie man das Lotto legt.
Also wenn's Camp vorbei ist, sind die Projekte meistens fertig.
Ja.
Dann funktioniert's.
Ja,
genau. Der Weg ist das Ziel.
Genau. Ja, richtig. Das ist ja immer so. Also genau. Camps und Kongressveranstaltungen werden über die Zeit dann auch immer noch besser.
Ja.
Genau. Genau. Die Frage ist, wollen wir noch so ein bisschen ein etwas nicht ganz so lockeres Thema anschneiden? Es gab ja in den USA vor kurzem so eine Gerichtsentscheidung, die sehr einschneidend ist. Dann lassen wir das lieber raus aus der, okay, dann ja. Vielleicht lieber ein andermal.
Ist
der,
genau, ist immer diese Dystopien. Wir sind doch hier weit draußen, hier ist doch alles schön.
Ja.
Das die können Welt wir uns doch schön reden und denken.
Ja, genau.
Überwachung gibt's doch gar nicht.
Genau, überhaupt nicht. Und
hier wird keiner überwacht.
Und die Vögel sind doch real und so.
Hier gibt es übrigens auch ziemlich viele Kameras auf dem Grundstück. Ist euch das schon mal aufgefallen?
Ja, auch fliegende Kameras. Und ziemlich viele von diesen Flugsaurier-Attrappen, die in Wirklichkeit ja keine sind. Googelt nach Birds Aren't Real.
Ja, dann, ne? Ja, da von Birds Aren't Real habe ich zum ersten Mal auf dem 35C3, glaube ich.
Ja, denk mal drüber nach. Also das ist nämlich, Hacker haben nämlich aufgedeckt, dass diese ganzen Vögel, die so rumfliegen, ja in Wirklichkeit Drohnen sind. Muss man wissen.
Ja, und der, also der Lockdown, die Lockdowns der letzten 2 Jahre wurden nur dazu genutzt, dass die Leute zu Hause bleiben, damit man in Ruhe die Akkus der Vögel wechseln konnte.
Na, ich denke, das war das Firmware-Update. Ach, egal. Ja,
wahrscheinlich beides irgendwie.
Genau.
Weil Technik muss ja gewartet werden, haben wir ja festgestellt.
Genau. Ne? Ja. Sucht mal an den Vogelnestern nach dem Kabel.
Aber apropos, wo wir auch bei Vögeln und Natur waren vorhin ja auch schon, es gibt nicht nur Wespen, sondern wir haben auch Schwalben hier.
Ja, und sogar Küken, glaube ich.
Ja, genau, die sich auch von irgendwelchen Netzen und so überhaupt nicht beeindrucken lassen. Die haben das gehackt, die Schwalben. Und
ich dachte, das ist...
Zwischen der ganzen Technik
sollte das um die Nachwuchs aus sein?
Ja, weiß nicht, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es mehr um die...
Fressen Schwalben eigentlich Wespen?
Also Schwalben fressen auf jeden Fall Juni oder Marien, nee, Mai oder Junikäfer.
Ah, okay.
Hatten wir dann nicht, Sarah hat doch in der letzten Sendung diese Geschichte erzählt, wo Maikäfer im Zimmer gerettet, raus, fliegen gelassen, das arme Tier sackt so durch und fliegt dann los und wird von der Schwalbe gefressen.
Ja. Okay. Also
wer das nochmal hören will, letzte Folge.
Ja, genau.
Von der Republika.
Ja. Da.
Ja,
man hätte rechtzeitig sagen müssen, Computerprogramm Schwalbe beenden, aber nein.
Alexa, schalte bitte die Schwalbe aus.
Ja, genau.
Ich mag Schwalben, ja.
Rette den Junikäfer.
Das sind ja, wie gesagt, nicht real. So. Ja. Und nun?
Nun, wenn wir jetzt ganz viel Musik hätten, könnten wir noch CC-Musik spielen, zum Beispiel, wenn wir, wo wir gerade Alexa hatten, Systemabsturz.
Ja, genau, die Datenschutzband, genau, sehr wichtig.
Aha. Ja. Schauen wir mal, vielleicht schneiden wir es noch ran.
Ja, genau. Das ist ja hier alles live on tape auf der. Was?
Möchte hier noch
eine
jemand
Regieansage? Was ins Mikro, Regieansage. Noch ins Mikro wir bekommen
sagen.
Hier.
Was soll ich denn sagen?
Was du möchtest.
Die Technikerin.
Heute ist Party. Und ich brauche noch jemanden, der veganes Tzatziki macht.
Genie feiert heute nämlich ihren 30. Geburtstag.
Ja, aber wir verraten nicht, wann heute ist.
Genau.
Das ist eine Sendung aus der Zukunft.
Auch gut, genau. Aber Genie muss jetzt weiter tatsächlich, weil sie heute ihren 30. Geburtstag feiert.
Ja, immer zu.
Oh, mein Handy ist fast leer.
Tschüss, Genie.
Ciao.
Ja, da haben wir es.
Ja. Kann man hier einfach... Das
was? Noch ein Techniker. Techniker ist informiert. Frage ist,
soll ich dir meine Drohne da lassen? Willst du heute Abend Luftaufnahmen machen?
Hier werden gerade noch technische Absprachen.
Aber auch beleuchtet.
Getroffen.
Genau.
Ei. Ja.
Ah, ich sehe schon, diese Sendung wird eine Fortsetzung haben, zumindest im Podcast. Also ihr hört Chaos im Radio, die Sendung des Chaos Computer Clubs Potsdam. Jeden so und so vielen, keine Ahnung.
Jeden zweiten Montag im Monat?
Ja.
Zwischen 21 und 22 Uhr.
Auf Potsdam 90,7 oder Berlin 88,4. Und ihr wundert euch nicht um den Rest, das muss so. Wir sind hier auf einem Hackercamp und werden hier gerade von einheimischen Flugrobotern gestalkt, die natürlich auch nur eine perfide erdachte, sie ist weg, eine Wespe. Ja, oder das ist eine Ospe, vielleicht ein bisschen klein.
Vielleicht ist es auch nur eine Fliege, die sich tarnt.
Genau.
Ja, gut. Ansonsten, ich glaube, wir müssen an diesem Punkt der Sendung ein bisschen schneiden. Das hilft nichts.
Ja, wie man sieht, genau. Nicht genau. Die häusliche Gewalt wird vorbereitet. Ja. In Form von rituellen Schlachtungen.
Nee, hier ist Technik, woanders hin, nicht hier.
Also diese Sendung nimmt den üblichen chaotischen Verlauf einer Chaos-Radiosendung. Ist halt so.
Ja.
Ja. Also Techniker, was machen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen kurz Hausmeisterei. Und
zwar, dann ist gut, ja, Hausmeisterin mal.
Genau,
ja.
Und dann noch ein bisschen Musik.
Ja.
Und dann
Genau. Ansonsten ccc-p.org. Da wird man dann geholfen.
Ja. Jo. Genau. Da findet ihr uns. Wir werden ab. Wir werden dann auch wieder.
Ja.
Mittwochs immer ab 19 Uhr wieder in der Machbar sein. Mhm. Genau, also kommt auch da gerne vorbei, wenn ihr uns einfach auch mal live sehen und hören wollt.
Genau. USM-Links auf ccc-p.org. So.
Mhm. So schaut es nämlich aus. Mhm. Dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank an Kirstin
und
Ayuvo und Knurps.
Danke.
Ja. Genau, und dann lasst uns noch ein schönes Restcamp haben und ja, bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Auf dem Laptop. Verdächtig.